Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team, wo es heute um WWE Evolution und die Frauen bei WWE gehen wird. Da trifft es sich gut, dass ich auch eine Frau an meiner Seite habe. Hallo Helena.
Hallo Gerhard, was eine Überleitung. Ja, aber es ist in der Tat sehr schön, dass ich dabei bin, weil das ist bestimmt, glaube ich, einer meiner Lieblingsfolgen, die wir bisher in unserem Podcast aufgenommen haben. Also ohne jetzt schon zu wissen, wie unser Gespräch jetzt läuft. Aber das Thema ist einfach fantastisch. Ich habe richtig Bock, über Evolution zu sprechen und über die Women Division, weil da unheimlich viel los ist und ich glaube, da auch ziemlich gut läuft.
Ja, dann steigen wir doch direkt damit ein und fangen vielleicht auch gleich mit dem Main Event von Evolution an. Io Sky gegen Rhea Ripley. Ich habe es jetzt gar nicht ganz bis zum Ende geschaut. Das Match war ja ziemlich lange und lief war auch ziemlich gut. Ich habe so nach 20 Minuten ausgeschaltet. Helena, wer hat denn gewonnen? Die Io oder die Rhea?
Oh, der Gerhard schüttelt jetzt nochmal Salz in die Wunde. Ich habe ihm vor Evolution noch gesagt, dass ich persönlich beleidigt sein werde, wenn Rhea Ripley diesen Titel nicht gewinnt. So, jetzt müsste ich persönlich beleidigt sein, weil Rhea Ripley hat diesen Titel nicht gewonnen. Es war Naomi, die eingecashed hat und gerade noch das Match zu einem Triple-Threat-Match gemacht hat und dann tatsächlich Io gepinnt hat und den Titel mit nach Hause genommen hat. Mein Rhea-Herz ist ein bisschen gebrochen. Es ist dramatisch. Und trotzdem muss ich erstmal sagen, ich fand das Match großartig. Ich fand es absolut großartig. Und sogar, dass dann Naomi gekommen ist und eingecashed hat, fand ich großartig. Auch wenn das jetzt wieder bedeutet, dass ich weitere Monate auf Rhea's Titelregentschaft warten muss.
Ja, Naomi, Money in the Bank gewonnen vor gar nicht mal so lange her, 5 Wochen ungefähr, glaube ich.
Ja.
Und jetzt direkt eingecashed. Und zwar nicht, wie ja viele Leute gedacht hatten, vielleicht auf der Smackdown-Seite beim Titel von Tiffany Stratton, sondern auf der Raw-Seite gegen Io Sky und Rhea Ripley. Ja, nicht allzu lange ist es her, da war Naomi das Babyface, ist dann geturnt und hat eine doch sehr klare Niederlage noch einstecken müssen bei WrestleMania gegen Jade Cargill. Aber jetzt Money in the Bank und jetzt den Titel gewonnen, ist das ein berechtigter Aufstieg für die gute Naomi.
Also ja, wie es jetzt gelaufen ist. Also ich glaube Naomi hat jetzt schon berechtigterweise den Titel, weil halt die beiden Champions schon am Boden lagen, als sie kamen. Und dann, so wie es eben ist mit dem Money in the Bank Koffer, dann kann auch jemand, der eigentlich nicht so gut ist wie die beiden, diesen Titel dann gewinnen. Und das ist ja aber auch das Schöne am Money in the Bank Koffer, dass das eben so aus dem Moment herauskommt, dass es da um vor allem Timing geht und Überraschungseffekt geht und gar nicht so sehr darum, wie hat man jetzt ein Match bestritten oder wie steht man jetzt eigentlich gerade so levelmäßig da. Und deshalb macht es in dieser Geschichte jetzt schon total Sinn, dass sie das jetzt auch gewonnen hat. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich bin nicht der allergrößte Naomi-Fan. Also das hat für mich jetzt schon weit rund und hat gepasst. Aber ich mag Naomi nicht so gerne. Ich hab ihr auch echt eine Chance gegeben. Also auch nach dem Money in the Bank, also das habe ich ja schon nicht kommen sehen, dass sie das wird. Das fand ich auch schon blöd. Als sie es geworden ist, hätte ich 4 andere Frauen mehr gesehen. Aber dann dachte ich mir, okay, gebe ich ihr eine Chance. Jetzt hat sie den Koffer. Jetzt ist sie ja irgendwie so in genau dieser Schatten im Hintergrund, den dieser Koffer auch sein kann. Wo man immer nicht genau weiß, casht sie jetzt ein, casht sie jetzt nicht ein, gegen wen eigentlich, wann und so weiter. Und das ist ja das Schöne eben an Money in the Bank Koffer. Und dann dachte ich, okay, ich gebe jetzt mal eine Chance. Und es ist jetzt so szeniastisch, alles gut gelaufen und trotzdem mag ich sie immer noch nicht so richtig. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es mir auch ein bisschen zu viel Drama ist. Also sage ich dir, die das Drama in Wrestling eigentlich, das finde ich eigentlich die Quintessenz von Wrestling ist das Drama. Aber bei Naomi ist es immer noch mal eine Schippe Drama drauf und das ist mir dann teilweise ein bisschen zu viel und fast ein bisschen zu unauthentisch. Und deshalb bin ich nach wie vor nicht wirklich warm mit Heel Naomi. Aber gut, damit muss ich jetzt leben. Jetzt ist es nun mal.
Da geht kein Weg dran vorbei gerade, das ist richtig. Nee,
aber ich hoffe, dass das jetzt auch nicht lange so bleibt.
Dass es nicht lange so bleibt. Ja, das ist ja auch nicht klar, ob das lange so bleiben wird, denn schon in gut 2 Wochen wird es dieses Triple Threat Match, das es dann bei Evolution nur für wenige Minuten gab, dann diesmal in der vollen Version geben, denn Naomi wird ihren Titel verteidigen müssen gegen Io und Rhea wieder beim SummerSlam. Freust du dich da auf das Match? Und
yes.
Wäre es da auch noch okay, wenn Naomi da wieder gewinnt?
Nee. Also ja, ich freue mich sehr auf das Match. Und nein, es wäre überhaupt nicht okay, wenn Naomi das wieder gewinnen würde. Also ich freue mich wirklich, wirklich auf dieses Match. Ich finde, das ist jetzt der einzig mögliche Ausgang, in dem ich jetzt damit klarkomme, dass Rhea das jetzt noch nicht gewonnen hat. Das in der Hoffnung, dass Rhea das beim SummerSlam dann gewinnt. Und ich glaube wirklich, dass das ein großartiges Match werden kann. Ich finde dass Io gegen Rhea war jetzt schon bei Evolution ein fantastisches Match. Die beiden haben wirklich gezeigt, wie eben High-Class Frauenwrestling funktionieren kann und dass das keine Abstriche gegenüber Männer-Wrestling-Matches hat. Und das muss auch auf dieser SummerSlam-Bühne wieder dargeboten werden, weil die beiden das so fantastisch gemacht haben. Und gut, jetzt hat man es noch ein bisschen aufgespeist mit Naomi, aber ich freue mich auf dieses Match, freue ich mich sehr. Und auch da wieder, ich wäre persönlich beleidigt, wenn das nicht das Main Event oder ein Main Event von den beiden Abenden zumindest werden würde in SummerSlam. Wenn das jetzt wieder dieses Match, wenn dieses Match jetzt wieder das erste an dem ersten Abend ist, was irgendwie gefühlt Rias normale Startposition bei solchen Premium-Live-Events ist, kriege ich aber die Krise. Weil das wird um Längen besser als alles, was wir mit Gunther zum Beispiel sehen werden. Und eigentlich wird es auch besser als das, was wir mit Cody Rhodes und John Cena sehen werden. Aber gut, dieses Match kann man in der Tat vielleicht nicht ganz von seiner Main-Event-Position verschieben, aber eine ist ja dann noch frei und das muss dieses Match werden.
Okay, das ist deine Forderung.
Das ist meine Forderung an WWE. Und dann ist meine zweite Forderung, die mindestens genauso bedeutsam ist, dass Rhea das dann gewinnt.
Ja. Wie hältst du denn wirklich für realistisch, dass Naomi jetzt nach dem ganzen Push, den sie bekommen hat, den Titel eincasht und ihn schon 3 Wochen später wieder abgibt?
Ja. Weil Naomi nicht auf der Ebene spielt. Und ich glaube, dass diese Niederlage gegen Jade Cargill und die wurde ja im Prinzip nochmal wiederholt auch, dass die zeigt, dass Naomi eigentlich nicht so gut ist wie die anderen. Aber eben diese Money-in-the-Bank-Position hat sie da jetzt trotzdem reingebracht in diese Situation und hat sie jetzt trotzdem eben zum SummerSlam gebracht. Aber eigentlich sagt uns Wrestling oder WWE sagt uns schon, aber eigentlich ist Naomi nicht so gut wie die anderen in dieser Liga. Und deshalb wäre es jetzt auch nicht total unrealistisch, dass sie das jetzt nicht gewinnt beim SummerSlam aus meiner Sicht. Und ich glaube, es ist eine reine Rhea-Verzögerungstaktik, dass Rhea das jetzt nicht gewonnen hat und das erst beim SummerSlam gewinnt, um es halt irgendwie spannender zu machen, und das hat jetzt auch aus meiner Sicht funktioniert, jetzt ist es immer noch spannend, wenn Rhea das jetzt gewonnen hätte und dann als Champion zum SummerSlam gefahren wäre, dann wäre klar, dass Rhea das jetzt nicht verliert beim SummerSlam, zumindest nicht bis Crown Jewel in Australien das nicht verliert. Und so ist es jetzt einfach nochmal ein bisschen verzögert, man hat weitere 3 Wochen Spannung, man hat ein weiteres großartiges Match, was man jetzt auch schon getestet hat bei Evolution und was schon super angekommen ist, und deshalb ist das jetzt sinnvoll und trotzdem in der WWE-Logik, wenn Naomi dieses Match macht und aber nicht gewinnt.
Ja, aber ich präsentiere mir ja mal folgendes Szenario. Naomi behält den Titel beim SummerSlam. Mhm. Jade Cargill gewinnt ihr Match gegen Tiffany Stratton. Das Champion-gegen-Champion-Match bei Crown Jewel ist Naomi gegen Jade Cargill.
Mhm.
Und Rhea's große Aufgabe ist es, jetzt das erste Mal Io Sky zu besiegen. in einem Rematch von Evolution, des
Aber
Main Events.
Was macht Rhea dann in Australien?
Ja, gegen Io antreten und das erste Mal Io besiegen, die sie noch nie besiegen konnte. Vielleicht ist das ihre Aufgabe. Ohne Titel.
Na, Gerhard, na. Also bin ich nicht dabei. Das machen wir so nicht und ich glaube auch nicht, dass wir das so machen. Also ich glaube, man hat das, Rhea gewinnt den Titel nicht und alle wollen aber, dass sie es gewinnt. Sie hat es auch lang genug gefahren. Und ich glaube, das kann man auch nicht, erst bis SummerSlam konnte man das noch machen und ich glaube, darüber hinaus kann man es jetzt nicht mehr machen.
Ja, also mir kommen langsam Zweifel, ob Rhea wirklich als Champion nach Australien fährt.
Nee, natürlich wird sie also entweder sie fährt als Champion dahin oder sie gewinnt den Titel da, aber das ist eigentlich jetzt kaum mehr möglich. Also da müsste es wieder eine Verzögerung geben. Es müsste wieder jetzt bei SummerSlam irgendwie so einen Eingriff geben, der das Ganze unentschieden macht und dann müsste es nochmal ein Match mit Rhea und Naomi geben, aber das glaube ich nicht, dass das so ist, weil langsam wird es ja auch, sie verliert ja auch ihre Legitimation überhaupt, um diesen Titel zu kämpfen, wenn sie dauernd verliert. Also, sie hat es jetzt schon wieder nicht geschafft, den Titel zu bekommen und wenn sie beim SummerSlam jetzt wieder nicht bekommt, dann muss man tatsächlich sagen, okay, dann musst du sich vielleicht mal hinten anstellen für die nächste Titelchance.
Ja, vielleicht muss sie das ja auch.
Ja, aber dann ist Rhea in Australien halt tatsächlich auf so einem Midcard irgendwas.
Rhea gegen Io. Sie muss ja jetzt zeigen, dass sie es kann.
Das will Australien nicht sehen.
Loser leaves WWE.
Ja, das will Australien und die Welt will das nicht sehen, dass Rhea in irgendeinem Midcard-Event gegen Io Sky nur noch um ihre Ehre kämpft oder so.
Das Midcard-Event, das war gerade der Main-Event von Evolution.
Ja, eben, weil es ja ein Titelmatch war. Und das muss aber in Australien auch ein Titelmatch sein.
Ja, in Australien gibt es keine Titelmatches. Da machen wir Champion gegen Champion.
Ja, dann kann man das ja mit Rhea gut machen, wenn sie ja dann Champion ist. Ist ja quasi dann auch ein Titelmatch. Also halt der Crown Jewel-Titel.
Und dann Rhea also, gegen Jade Cargill und nicht Naomi gegen Jade Cargill, wo Naomi dann nach zweimaligen Niederlagen endlich hier ganz on top ist für ihren Run bis WrestleMania, wo sie dann vom Babyface entthront wird. Das scheint mir schon sehr WWE-Booking zu sein.
Ja, nee. Also das ist doch Rhea gegen Jade Cargill bei Crown Jewel, schreibt sich doch auch quasi von selbst. Also das ist doch ein Top-Match, möchte man haben. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist natürlich auch irgendwie mein Rhea-Herz, das das sagt, gebe ich schon zu, aber ich glaube auch ehrlich, es führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube viel eher, dass es darum geht, dass es jetzt eben immer noch weiter rausgezögert wird, also einerseits, um spannend zu halten und andererseits, weil Rhea im Prinzip nicht das passieren soll, was Roman Reigns oder auch Cody Rhodes passiert ist. Nämlich irgendwann so unangefochten an der Spitze zu stehen, dass es einfach gar keine Alternative mehr gibt und dass es eigentlich auch keine Gegnerinnen mehr gibt und dass es eigentlich auch nicht wirklich eine Spannung gibt, ob das jetzt hier Roman Reigns jetzt zum 500. Mal seinen Titel verteidigt oder nicht. Und ich glaube, das macht WWE jetzt mit Rhea anders, obwohl die so beliebt ist bei den Fans und so klar irgendwie die Nummer 1 in diesem Kader ist und die Menschen so mitfiebern bei ihr. Aber das reitet WWE jetzt nicht tot, sondern hält es aufrecht, solange es halt geht. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Und ich glaube, nach SummerSlam geht es nicht mehr.
Okay. Das werden wir sehen. Wie gesagt, ich bin da nicht mehr ganz überzeugt.
Ich bin vollkommen überzeugt, Gerhard.
Reden wir noch einmal über Io Sky.
Ja.
Und ihre Titelregentschaft. Wenn man sich die anguckt, hat den Titel gewonnen im März beim Raw nach Elimination Chamber. Hatte dann eine Titelverteidigung gegen Rhea Ripley mit Bianca Belair als Special Guest Referee, was irgendwie dann im Chaos geendet ist. Hatte dann eine Titelverteidigung gegen Rhea und Bianca bei WrestleMania. Einige sagen, das beste WWE-Frauenmatch aller Zeiten. Und ihre nächste Titelverteidigung nach WrestleMania war dann jetzt bei Evolution.
Ja. Ja, es war jetzt nicht Fighting Champion-mäßig. Und es war einfach komplett, also Ios Regentschaft war komplett dominiert von Rhea. Was übrigens auch aus meiner Sicht darauf hindeutet, dass also Rhea jetzt halt auch diejenige ist, die dann diesen Titel irgendwann tragen muss. Aber das ist natürlich für Io schon ein bisschen, also einerseits schon ein bisschen schade, weil sie selbst eigentlich keine richtige Story hat entwickeln können, sondern es war, sie war quasi immer einfach die Gegnerin für Rhea mit ein bisschen wechselnden Begleitfrauen, also Bianca Belair, jetzt Naomi. Aber die große Kombination war eben Rhea gegen Io. Und das hat Ios Regentschaft einfach komplett überlagert. Dennoch, glaube ich, konnte sich Io jetzt in dieser Rivalität schon sehr stark auch profilieren. Also du hast es gesagt, also eben dieses Match mit Bianca Belair und Rhea bei WrestleMania geht irgendwie als eines der besten Frauenmatches der Geschichte. Jetzt das Io gegen Rhea es gehört sicherlich auch in die, weiß ich nicht, Top 5 zumindest. Es ist richtig groß, es sind richtig große Matches für Io Sky bei rumgekommen, die top, top, top waren, die viel Aufmerksamkeit auch erregt haben. Und das entschädigt Io bestimmt auch ein bisschen dafür, dass sie eigentlich jetzt in den Stories nicht die aufregendste Champion-Regentschaft hatte.
Ja. Und sie kriegt jetzt noch das Triple Threat Match beim SummerSlam, genau. Und dann noch das große Match gegen Rhea bei Crown Jewel. Das ist ja auch was.
Nein, aber bei SummerSlam in der Tat. Also SummerSlam wird auch ein großartiges Match, da bin ich mir auch sicher. Und ich glaube auch, dass WWE diese Kombination jetzt so häufig durchgespielt hat, weil es so gut funktioniert und weil diese Matches einfach fantastisch sind und jeder, die gerne guckt und die eben, wie gesagt, auch in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit bekommen und so Garanten für einfach einen richtig guten Wrestling-Abend sind. Und das ist natürlich, das ist schon auch das, was, glaube ich, so eine Wrestlerin Io Sky auch will und braucht und für die auch gut ist, wenn sie diese Matches hat. Und es ist fast wichtiger, als so eine eigene Geschichte als Titelträgerin zu haben.
Kommen wir zum anderen Titelmatch, das wir auch hatten bei Evolution. Tiffany Stratton gegen Trish Stratus. Hat sich Tiffy am Ende durchgesetzt. Aber ich glaube, für jemanden, der schon 48 Jahre alt ist, hat die Trish Stratus sich eigentlich auch ganz gut präsentiert.
Ja, total. Also gut, 48 Jahre ist jetzt auch kein Alter, aber in der Wrestling-Welt vielleicht schon. Nein, aber es war ein ganz schönes Match. Also ich war nicht so hyped, um ehrlich zu sein, aber das liegt auch wieder daran, dass ich so ein bisschen Wrestling-Noob bin und eigentlich hatte halt auch jetzt die Phase von Trish Stratus nicht mitgekriegt habe und ein bisschen der Goldberg-Effekt, den haben wir in der letzten Folge schon diskutiert. Wenn man das nicht so mitlebt, diese Nostalgie, ein bisschen dieses, hier, da ist jetzt jemand, die ist Hall of Famerin auch, oder?
Ja.
Ja, genau. Also, da ist eine Hall of Famerin, das ist so eine richtig, so eine Wegbereiterin irgendwie. Wenn man das nicht so mitdenkt, dann finde ich, war das Match so ein bisschen unspektakulär und auch die Titelverteidigung auch relativ erwartbar. Aber mit allem drum und dran und eben diesem Geist auch von Evolution, was ja auch in den Einspielern immer wieder mit transportiert wurde, nämlich, dass das sozusagen so aufbaut auf dem Weg, den die Frauen bereitet haben in der Geschichte, so da hat das sehr gut reingepasst und war auch stimmig.
Ja. Tiffany ist jetzt auch auf dem Weg Richtung SummerSlam, tritt gegen Jade Cargill an, die sich ihr Titelmatch beim King of the Ring verdient hat. Und ja auch nochmal jetzt den anderen Champion Naomi auch geschlagen hat bei Evolution.
Mhm.
Was denkst du da Richtung Titelmatch? Gibt es da einen Titelwechsel?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass es da schon einen Titelwechsel geben wird. Ich glaube, Tiffy hatte eine starke Titelregentschaft. Sie hat die großen Matches bestritten gegen Charlotte Flair bei WrestleMania und jetzt ja auch gegen Trish Stratus. Also sie hat auch so gegen die großen Frauen hat sie gekämpft. Sie hatte so ein bisschen ihre Rivalitäten. Ja, da hätte sie noch ein bisschen mehr von geben können vielleicht. Also die Naya-Geschichte war irgendwann dann auch zu Ende erzählt. Dann kam eigentlich schon die Jade Cargill-Naomi-Geschichte mit rein. Und das war aber ja nie richtig ihre. Sondern da war sie ja auch eher so Mittel zum Zweck eigentlich, weil sie halt den Titel inne hatte. Also da hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Geschichte rumgeben können. Aber ich glaube, insgesamt ist das für Tiffys Titelträgerschaft jetzt auch ein rundes Bild. Und es ist dann auch in Ordnung, wenn sie das jetzt bei SummerSlam wieder verliert. Und Jade Cargill wiederum ist einfach total auf dem aufsteigenden Ast und hat total das Momentum. Und seitdem sie wieder da ist. Und sie ist ja sogar, also obwohl sie diese Pause hatte, war sie ja die ganze Zeit irgendwie präsent. Und da hat es gut funktioniert, sie irgendwie auch dabei, gedanklich dabei zu behalten. Und jetzt die letzten Monate hat die total den Boost. Und ist, glaube ich, auf dem Weg zu diesem Titel. Und ich glaube, dass sie das dann auch gewinnen wird.
Ja. Das ist auch mein Eindruck. Also, ja, klarer Sieg bei WrestleMania gegen Naomi, dann durch den King of the Ring marschiert, dann jetzt nochmal Naomi geschlagen. Also, wenn sie jetzt beim SummerSlam verliert, ist so ein bisschen die Frage, ja, wozu das Ganze?
Ja, genau. Und auch dadurch, dass Naomi ja jetzt die andere Titelträgerin ist, ist das ja auch nochmal ein bisschen aufgewertet, Jades Siege gegen Naomi. Also es ist ja jetzt nicht mehr nur irgendwie so eine, es ist nicht mehr nur irgendwie so eine kleine Rivalität, sondern sie hat den amtierenden Champion zweimal besiegt in einem großen Match. Und ich glaube, das ist ein Boost, der eindeutig dahin geht. Und ich glaube, dass das wechselt.
Ja, um die Titel haben wir auch noch ein weiteres Match gehabt bei Evolution, zumindest indirekt, nämlich die große Battle Royale. Siegerin darf für einen Titel sich entscheiden, für den sie herausfordern will, Ende August bei Clash in Paris. Clash au Paris, wie der Franzose sagt.
Ja, ne? Genau so sagt der Franzose das.
So ungefähr. Mhm. Ja, Stephanie Vaquer hat gewonnen am Ende. Und hat jetzt erstmal noch nicht gesagt, gegen wen sie antreten wird. Gab bei Raw ja die Frage, aber wurde dann unterbrochen von der guten Chelsea Green, die ja auch so ein Problem mit Stephanie Vaquer zu haben scheint. Mhm. Und die dann ja auch noch ein Match hatte mit Nikki Bella. Glaubst du, das geht auch in Richtung SummerSlam-Match? So Chelsea Green und der Secret Service gegen Nikki, Stephanie und vielleicht noch irgendwem?
Ja, sieht so aus, würde ich sagen. Also das ist ja jetzt irgendwie das neue gegründete Team. Also ich muss da erstmal sagen, Stephanie Vaquer, ich finde es gut, dass sie diese Battle Royale jetzt gewonnen hat, weil sie braucht ja jetzt auch ein bisschen was. Also sie ist ja quasi in dem Trio reingekommen mit Julia und mit Roxanne Perez und die haben ja beide jetzt schon Titel. Also die sind ja beide jetzt schon Titelträgerinnen, haben beide schon dadurch irgendwie auch ihre Geschichten und ihre Fäden und Stephanie Vaquer hängt jetzt noch so ein bisschen in der Luft. Und das würde ich sagen, diese Battle Royale ist jetzt auf jeden Fall so ein Türöffner für sie, dass sie eben jetzt tatsächlich auch eine eigene Geschichte bekommt. Ob sie den Titel bekommt bei Clash in Paris, weiß ich jetzt nicht sicher. Kommt ein bisschen drauf an, gegen wen sie sich wendet, aber ich nehme mal an, sie wendet sich gegen Julia. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob da wirklich ein Wechsel kommt. Aber auf jeden Fall ist es jetzt gut für Stephanie Vaquer, dass sie jetzt in dieser Position mal drin ist. Und dass sie ja jetzt auch direkt dann, jetzt ist ja geteamt mit Nikki Bella. Es könnte tatsächlich ein SummerSlam-Match werden mit ihr gegen Chelsea Green und den Secret Service. Und dann hätte Stephanie Vaquer da auch ein großes, gutes, auch renommiertes Match, weil Nikki Bella ist ja dabei. Und das tut Stephanie Vaquer auf jeden Fall gut.
So wie ich es verstanden habe, ist das Match bei Clash in Paris gegen einen der großen Champions.
Gegen einen der großen?
Ja, also entweder Naomi oder Jade.
Bist du sicher? Ich dachte, die hat Julia im Blick.
Na, Kann man nicht so eine große Battle Royale machen und dann trittst du hier um den so einen Second-Hand-Titel an.
Naja, aber du hast ja halt auch SummerSlam vor der Tür stehen und dann machst du aber eine Battle Royale nur für Clash in Paris.
Ja.
Da ist ja schon so der kleine Cut drin. Okay, ja, dann ist das ein Ding gegen das, ja, keine Ahnung dann. Kannst du mal gucken gegen Rhea. Dann glaube ich eher Jade Cargill eigentlich, aber es ist nur so ein Gefühl. Da gibt es ja auch noch nicht so wirklich eine Vorbereitung. Naja, okay, gut. Interesting. Aber dann wird sie es nicht gewinnen. Also dann glaube ich, wird sie leider nicht den Titel erringen. Aber trotzdem ist das jetzt gut für sie, dass sie jetzt diese Möglichkeiten hat und dass sie dann auch ein Titelmatch hat und dass sie jetzt mal so ein bisschen versorgt ist mit Geschichte. Insgesamt fand ich übrigens diese Battle Royale, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich finde, es gibt schon eine relativ große Lücke zwischen den Top-Frauen und den, wie soll ich sagen, Low-Frauen oder Anfängerinnen vielleicht eher. Und dazwischen ist quasi nichts. Also ich fand das ziemlich klar. Es waren ja wenig bekannte Namen in dieser Battle Royale, also oder wenig große Namen. Also es war vielleicht Nia Jax, es war vielleicht Nikki Bella. Ja, und dann hört es eigentlich schon auf. Und dann waren es 6, glaube ich, NXT-Frauen. Stephanie Vaquer, die jetzt gerade erst gekommen ist. Chelsea Green und The Secret Harvest spielen jetzt auch nicht ganz oben mit. Zelina Vega spielt jetzt auch nicht ganz oben mit. Julia war, glaube ich, noch dabei, gut als Titelträgerin. Aber das ist schon eine deutliche Liga drunter. Und das ist, finde ich, bei den Männern anders. Es ist gestaffelter oder es ist eher so, es ist mehr so ein Spektrum an, wie gut ist man jetzt gerade, wie gut ist man und wie gut ist man jetzt gerade sozusagen einklassifiziert. Und bei den Frauen gab es da jetzt schon eine deutliche Kluft zwischen denen, die richtige Matches hatten bei Evolution und denen, die in dieser Battle Royale drin waren. Abgesehen vielleicht von Nia Jax. Die ist nochmal, die würde eigentlich auch in dieser A-Liga mitspielen, würde ich sagen. Aber die anderen, das ist alles so eine große Gruppe an schon auch aufstrebenden Frauen, die jetzt auch gerade durch diese neuen beiden Titel auch viel gewonnen haben und auch, glaube ich, viele Möglichkeiten gewonnen haben, aber sie sind noch nicht so weit.
Ja. Ja, das glaube ich auch, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. So im Mittelbau, wo es ja bei den Männern unheimlich viele Leute gibt, auch ja. in ganz großen Abstufungen, da irgendwie von LA Knight zu JD McDonagh.
Genau.
Ja, bei den Frauen ist das sehr dünn. Und ja, hatten wir ja auch da mit den Entlassungen, ja, wo ja, auch halt solche Leute dann da auch entlassen werden, wo es eigentlich nicht so viele gibt.
Ja, aber andererseits zeigt das auch, dass jetzt da schon aufgebaut wird, finde ich. Also das hat man auch gesehen. Es sind auch viele Frauen gerade so in den letzten Monaten eigentlich erst entweder ganz dazugekommen oder jetzt halt haben irgendwie an Fahrt gewonnen. Und ich glaube schon, dass das WWE da jetzt gerade dabei ist, das Feld ein bisschen breiter aufzustellen. Aber es ist halt noch nicht vollbracht, aber es geht in die Richtung schon.
Ja, aber also ich glaube, man hat es halt bei der Battle Royale gut gesehen. Ja. Ja, wenn man sich vorher angeguckt hat, ja, wer kommt da überhaupt in Frage für so ein Titelmatch?
Ja.
Das sind es halt, wie viel waren es dann? Knapp 20 Frauen. Und ja, man kann sie halt, wie man so schön sagt, auch an einer Hand abzählen, auch wenn man 2 Finger beim Holzhacken verloren hat.
Schönes Bild.
Ja, es stand auch ein weiterer Einzeltitel noch auf dem Spiel im Triple Threat Match. Die gute Becky hat ihren Intercontinental-Titel verteidigt gegen Lyra Valkyria und Bayley und war auch erfolgreich. Hat auch einen sehr eleganten Pin am Ende gezeigt, um das Match zu gewinnen. Und beim folgenden Raw hatten wir dann ein Two of Three Falls Match zwischen Lyra und Bayley. Wer von den beiden noch eine Chance bekommt beim SummerSlam. Und da hat sich am Ende Lyra Valkyria mit 2-1 durchgesetzt. Erst hat Becky so ein ja, ein Roller-Pin geschafft, dann Lyra und dann Lyra zum Abschluss nochmal tatsächlich mit ihrem Finisher und dann Bailey gepinnt. Lyra geht damit wieder als Herausforderin von Becky Lynch Richtung SummerSlam und Bailey fügt ihrer Serie von Enttäuschungen eine weitere hinzu. Was denkst du da zu den drei Frauen, wie sie sich präsentiert haben und wie es jetzt weitergeht?
Also sie haben sich sehr gut präsentiert. Es war ein unheimlich dynamischer, actionreicher Anfang von Evolution und hat, glaube ich, gleich zu Anfang gezeigt, wie das Tempo auch irgendwie für den Rest des Abends weitergehen wird. Die haben unfassbar viele Moves in unfassbar kurzer Zeit gezeigt. Ich glaube, so in der ersten Minute hatten die schon mehr Aktionen gezeigt als Goldberg in seinem ganzen Match am Abend vorher. Und da haben die sich gut präsentiert. Und das hat auch gepasst. Und es war eigentlich sogar auch ein relativ ausgeglichenes Match, obwohl ja eben Lyra Valkyria auch noch relativ neu dabei ist. Und ja auch gegen zwei sehr, sehr erfahrene Wrestlerinnen gekämpft hat, aber hat sich auch Lyra sehr gut präsentieren können. Ob Bailey, auch obwohl die dann jetzt eben die weitere Enttäuschung hatte, das in dem Match in Evolution und aber auch in diesem, wie heißt es,
Two out of three falls.
Ja, genau. Zwei von drei Ding. Mhm. Da hat sich Bailey ja auch ganz gut präsentieren können. Also, oder hat auch gezeigt, dass sie eine sehr gute Wrestlerin ist. Und ich glaube, das hat insgesamt, hat es den Frauen schon geholfen, diese beiden guten, größeren Matches zu haben. Jetzt bin ich nicht ganz glücklich, wie es jetzt Richtung SummerSlam geht mit dieser Geschichte. Weil, also hört euch unsere vergangenen Podcast-Folgen an, da beschweren wir uns schon genug drüber. Aber diese Dichte von Premium-Live-Events vor SummerSlam hat gerade auf der Männerseite, glaube ich, ganz viel kaputt gemacht, weil man eigentlich jetzt Geschichten hat, die null aufgebaut sind, indem man in SummerSlam geht. Jetzt bei den Frauen ist es ein bisschen andersrum. Da hat man Geschichten jetzt in SummerSlam, die schon ewig aufgebaut sind, aber jetzt langsam halt vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht sind. Und ich finde, das ist bei Becky und Lyra schon der Fall. Also ein bisschen was ein Neues hätte ich mir da halt schon gewünscht, weil Becky und Lyra haben wir ja wirklich jetzt schon sehr häufig gesehen. Und gerade Becky könnte in ihrer Titelregentschaft jetzt auch mal so eine andere Seite zeigen oder eine andere Fehde entwickeln oder irgendwie meinetwegen auch bei SummerSlam den Start von einer langen, neuen Rivalität haben oder sowas. Und es würde übrigens auch der Women's Division ganz gut tun, eben weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass da auch so viele Neueinsteigerinnen irgendwie dabei sind, wenn da ein bisschen mehr Frauen auch mit in dieses Boot geholt werden würden, weil so kreist es jetzt halt wirklich sehr um diese drei. Deshalb hätte ich mir für den SummerSlam schon bisschen was anderes gewünscht. Sehe aber auch, dass es kaum umsetzbar gewesen wäre, ohne dass es einfach dann jetzt so ein völlig random Match wäre. Aber das liegt an dem Aufbau der Vorbereitung von diesem SummerSlam insgesamt.
Ja, da möchte ich dir widersprechen. Also ich halte das für extrem gut, wie das jetzt gelaufen ist und auch genau, wie es sein muss. Das Ganze hat bei WrestleMania begonnen. Da mit Beckys Rückkehr, dann haben sie den Titel zusammen gewonnen, dann haben sie ihn verloren, Becky Turn, dann hatten sie ihr erstes Match, hat Lyra gewonnen, dann hatten sie ihr zweites Match, hat Becky gewonnen, jetzt steht es 1-1. Zwischenzeitlich hatten sie noch diese Dreiecksgeschichte mit Bailey und jetzt das Triple Threat Match. Und jetzt beim SummerSlam, ja, der Fädenbeender, das dritte Match, ja, das Rubber Match, wie man im Amerikanischen sagt, um zu zeigen, wer wirklich hier die Bessere ist. Also das finde ich ideal und auch genauso, wie es sein muss. Das waren jetzt hier ja, 4-5 Monate die Fehde und beim SummerSlam spitzt es sich jetzt zu und da zeigt sich, wer dann tatsächlich gewinnt.
Ja, ich bin ja gar nicht dagegen, dass das so lang gezogen wird, diese Fehde. Oder beziehungsweise so eine WrestleMania bis SummerSlam-Episode ist, finde ich, eine sehr gute Zeit, in der man sowas auch machen kann. Mich stört, glaube ich, eher einfach eben die Dichte an Events in dieser Ebene und die Dichte an Matches, die wir auf dieser Ebene dann zwischen den beiden oder auch mit Bailey insgesamt hatten. Das lag jetzt aber einfach daran, dass so viele Events hintereinander waren, an dem dieser Titel irgendwie immer eine Rolle spielen musste. Und das hätte man auch teilweise ein bisschen mehr pausieren können, beziehungsweise mehr in diesem Drama, auf dieser Drama-Ebene lassen können und nicht jetzt einfach schon wieder das gleiche Match in der ungefähr gleichen Atmosphäre haben.
Ja, aber so ist das bei mehr Matchfäden.
Ja.
Also, da war jetzt ungefähr einmal im Monat hatten die ein Match, zwei Einzelmatches, einmal ein Triple Threat Match mit Bailey.
Ja.
Also, wie gesagt, ich finde das total, total gut, auch total, ja, wie es sein muss und halt auch eben nicht gehetzt, sondern es war halt logisch, ja, Turn und dann hat Lyra ihren Titel verteidigt und dann wollte Becky ihr nächstes Match und hat gesagt, hier, ich setze auch was aufs Spiel und dann hat sie gewonnen und jetzt versucht Lyra den Titel wiederzubekommen, hat es im Triple Threat Match nicht geschafft und kriegt jetzt hier ihre endgültige Chance zu beweisen und dass sie zu denen, dass sie auch bei den ganz Großen mitspielen kann. Also mir gefällt's.
Ja, na gut. Ja, wir werden sehen, wie das ist, aber das Match wird sicher gut. Also daran habe ich keinen Zweifel.
Was dir vielleicht auch nicht aufgefallen ist, aber mir schon, bei Raw kam ja Becky rein in Rot und Gelb.
Mhm.
Ist dir das aufgefallen?
Nein.
Nein. Nein, in Rot und Gelb in den klassischen Hulk Hogan Farben.
Ah.
Weil online gibt es häufig Vorwürfe gegen Becky, dass sie ja immer gewinnen würde.
Mhm.
So wie früher Hulk Hogan. Und da wird sie auch gerne Becky Hogan genannt.
Mhm.
Und das hat sie jetzt wohl zum Anlass genommen, zu sagen, hier so ein bisschen trollen jetzt mit meinen, nachdem ich gerade gewonnen habe, jetzt komme ich mit meinen Hulk Hogan Farben raus.
Ja, das ist sehr witzig. Das ist ja selbstironisch. Schön.
Ja, ebenfalls gewonnen und ebenfalls ihren Titel verteidigt bei Evolution haben die Women's Tag Team Champions Raquel Rodriguez und neuerdings Roxanne Perez bleiben weiterhin Champion, trauern immer noch mit ihrem kleinen Trauerbild um die gute Liv Morgan.
Mhm.
Ja, dem Dominum hat man noch nicht erklärt, wie das mit dem Telefon ist und dass man jemanden anrufen kann, der nicht bei Rohr ist.
Mhm. Ja, der ist ja aufgewachsen, der kennt nichts außerhalb.
Vermutlich, ja. Weiß nicht, dass außer Montagabend überhaupt noch andere Zeit überhaupt existiert.
Ja, eben. Der hat doch jetzt, glaube ich, sein 20-jähriges Jubiläum, habe ich auf Insta gesehen. Was schon witzig ist, wenn man, weiß ich nicht, 27 ist.
Ja.
Ja.
Da war es der kleine Dominik.
Genau.
Wer dein Papi ist und so.
Mhm.
Das waren noch Zeiten. Ja, die beiden sind Champions geblieben. Kein Triple Threat Match, sondern ein Fatal Four-Way Match.
Mhm.
Ja, auch das All-Star-Team von Charlotte Flair und Alexa Bliss hat den Titel jetzt nicht gewonnen, aber scheint tatsächlich miteinander warm zu werden. Charlotte auch.
Ja, Charlotte Flair macht den Face-Turn. Sieht so aus. Interessant. Habe ich drüber nachgedacht, ob das eigentlich gut ist? Also ich glaube, für Charlotte Flair ist es gut. Also ich glaube, die hat jetzt auch nach ihrer Fehde mit Tiffy um WrestleMania herum und auch ihre Rückkehr ist ja jetzt auch nicht optimal gelaufen. Also okay, sie hat den Titel nicht gewonnen, das war quasi eingepreist, aber auch danach hatte sie ja relativ wenig Screentime und auch relativ wenig so gute Publicity, würde ich sagen.
Ja, weil sie immer hier DMs mit Ludwig Kaiser hin
und her schreibt, genau.
Gerne erzählt.
In der Tat. Deshalb wurden quasi beide geshadowbanned. Aber nee, also Charlotte Flair, also das tut ihr, glaube ich, der Figur nicht schlecht, wenn die jetzt tatsächlich diesen Face-Turn machen würde. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob wir eigentlich noch ein weiteres großes Face in der Women's Division brauchen. Weil wenn man sich jetzt eben Evolution anguckt, die beiden großen Titelmatches, waren beides Begegnungen von zwei Babyfaces. Also Tiffy und Trish Stratus und Io gegen Rhea. Rhea ist auch eher so ein edgy Babyface, aber sie ist schon ein Babyface.
Definitiv, ja.
Ja, und eigentlich vermisse ich also eher ein bisschen sogar die Heels bei den Frauen. Das ist so gut, jetzt ist Becky geturnt vor nicht langer Zeit. Das ist natürlich ein großer Heel, aber die funktioniert jetzt gerade ein bisschen auf einer anderen Ebene. Aber auf dieser Ebene, auf der sich Charlotte Flair bisher bewegt hat, fehlen, finde ich, eigentlich eher die Heels als die Faces. Deshalb, also weiß ich jetzt nicht, muss ich noch auf mich zukommen lassen, wie ich das jetzt so im weiteren Verlauf dann finde. Aber für die Figur finde ich es eigentlich ganz cool. Und auch diese Kombination mit Charlotte Flair und Alexa Bliss finde ich eigentlich auch ganz cool. Habe ich erst auch ein bisschen random gefunden, aber es hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt in diesem Match. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden eigentlich ein ganz gutes weiteres Team sein könnten.
Ja, Alexa Bliss hat das Ganze ja auch damit angefangen, dass sie Charlotte Flair gesagt hat, damals, als sie bei NXT war, war sie die Einzige, die nett war. Und Charlotte hat gesagt, kann mich an überhaupt nichts erinnern. Am Ende kommt doch raus, ne, Charlotte ist auch so ein Sweetie und so.
Ja, genau.
Nett zu allen.
Ja, wie siehst du das mit Charlotte Flair, wenn die jetzt den Faceturn macht?
Nee, das ist gut. Ich meine, Naomi braucht für ihre Terrorherrschaft ja auch ein paar Gegnerinnen.
Ja, bis zum SummerSlam. Stimmt, ja. Naomi, hast recht. Die ist natürlich auch jetzt ein Heel.
Ja, ich glaube, ja, das hat sich auch in der Fehde mit Tiffany Stratton auch gezeigt. Charlotte Flair hat so ein bisschen, ja, als Heel Go-Away-Heat gehabt. Ja, wo die Leute nicht glücklich sind, sie zu sehen, aber nicht, weil man halt sehen will, wie sie verliert, sondern weil, ja, so ein bisschen das Gefühl vorherrscht, geh bitte, verschwinde irgendwie von meinem Bildschirm.
Ja.
Und, ja, also, ja, weil halt auch so vom Gefühl her, ja, jetzt schon wieder Charlotte Flair und sie hat ja schon, ja, so häufig den Titel gewonnen und jetzt kommt sie zurück und gewinnt auch gleich den Royal Rumble und so. Also ich glaube, da gab es schon so ein Backlash und ja, ich glaube, das muss halt auch so ein bisschen vor der Kamera dann so ein bisschen korrigiert werden. Ja, sie hatte jetzt auch vor 2 Wochen, also vor Evolution, so einen größeren Artikel in der Players Tribune, in dieser Zeitschrift, wo Athleten schreiben in den USA und hat halt auch da übergeschrieben, also dass halt auch für sie, also sozusagen für Ashley Flair, die Frau hinter der Figur, auch schwierig ist, Charlotte Flair zu sein und man hat das auch gerade dann halt, als das da mit Tiffany Stratton da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und Tiffany Stratton und auch ihre drei Scheidungen angesprochen hat, ja, dass sie dann halt auch so das Gefühl hatte, ja, es wird hier nicht Charlotte Flair ausgebuht, sondern ja, sie da halt dahinter. Und also ich glaube, das war auch so. Und also die Leute, ja, halt so ein bisschen auch vom Gefühl her, ja, also auch dieses, ja, wie auch so ein bisschen bei Becky Hogan da halt rumkommt, dass man sagt, ja, das ist irgendwie, ja, jetzt dieser Heel, ja, ist halt auch irgendwie blöd und will ich auch nicht und ja, ist zu stark gepusht und diese ganzen Geschichten. Und ja, jetzt so eine etwas mehr, ja, auch dieses etwas Verspieltere, was ihr, glaube ich, auch mit Alexa Bliss so ein bisschen da macht, das ist halt eher, ja, das halt auch nicht so präsentieren, so nach dem Motto, ich bin Charlotte Flair und egal was passiert, ja, ich bin die Queen.
Nee, sie hat jetzt ein weiches Herz. Aber ich finde das jetzt auch gut gemacht, weil es ist nicht, und auf einmal ist sie gut, sondern man sieht so die Fassade bröckeln. Also die Fassade bröckelt und rauskommt ein weiches Herz.
Ja.
Und das ist doch eigentlich wunderbar. Das ist doch ein perfekter Faceturn.
Ja, nee, das ist auch gut gemacht. Alexa Bliss da, glaube ich, auch tatsächlich genau die richtige.
Ja.
Die auch so ein bisschen den Gravitas mitbringt, um das dann durchzuhalten. Halt auch zu sagen, ja, auch wenn Charlotte Flair mir 3, 4, 5, 6 Mal sagt, ja, bist du doof, ja, geh weg, ja, ich mag dich doch gar nicht. Dass Alexa Bliss sagt, nee, ich weiß es besser und ich bleib bei dir und helfe dir auch, solange das funktioniert.
Ja.
Und ich glaube auch, früher oder später können die beiden auch die Tag-Team-Titel gewinnen.
Ja.
Und das ist ja auch dann, was durchaus funktionieren kann, auch gerade wenn dann halt Charlotte eben nicht immer in den großen Titelmatches stehen muss.
Ja, genau. Also ich finde, dass diese Tag-Team-Champion-Titel sind ein bisschen unter der Liga von Charlotte Flair und Alexa Bliss. Aber das ist das, diese das erfüllen sie ja teilweise dann auch, diese Tag-Team. Weil ich meine, Liv Morgan war ja auch Tag-Team-Champion quasi unmittelbar nach ihrem großen Titelverlust. Und hat jetzt auch dafür gesorgt, dass Liv Morgan, gut abgesehen erst von ihrer Verletzung, aber nicht raus ist aus der Geschichte oder nicht raus war und nicht irgendwie zu hatte jetzt eigentlich gerade keine Einzelstory, aber war trotzdem dabei und war trotzdem Titelträgerin und hat trotzdem große Matches bestritten.
Ja.
Und das ist natürlich dann irgendwie schon eine ganz gute Position, in dem man dann auch so jemanden wie Charlotte Flair oder Alexa Bliss halten kann, bis sie vielleicht wieder ihre eigenen Fäden entwickeln.
Ja, und also auch wenn man sich so die anderen Champions anguckt, die es so im letzten Jahr gab, zwischenzeitlich waren es Lyra Valkyria und Becky Lynch.
Ja.
Vorher waren es dann Bianca Belair und Naomi. Davor Bianca Belair und Jade Cargill. Durchaus große Namen, die das hatten.
Das stimmt. Ja.
Und wenn Becky Lynch eine Fehde um den Intercontinental-Titel beschreiten kann, dann kann Charlotte Flair auch Tag-Team-Champion sein, würde ich sagen.
Ja, da hast du recht. Ja, und trotzdem finde ich es jetzt gut, dass Roxanne Perez und Raquel Rodriguez weiterhin die Tag-Team-Champions sind. Weil das jetzt passt. Ist jetzt gut, dass Roxanne sich da jetzt auch bewiesen hat und sie hat sich ja dann gleich in Raw danach sagen nochmal beweisen können und hat ja dann selbst auch den entsprechenden Pin an Asuka gemacht. Und das passt jetzt auch sehr gut, dass Roxanne Perez da jetzt sozusagen richtig fest im Sattel sitzt mit diesen Tag-Team-Champions, damit diese Judgment-Day-Geschichte weitergeht. Und die finde ich ja nach wie vor eine super spannende Geschichte in Raw, die jetzt auch einiges auffangen muss, weil ja die Hauptgeschichte in Raw, nämlich diese Seth Rollins-Geschichte, jetzt gerade so ein bisschen abgeäppt ist. Beziehungsweise auf Pause gedrückt wurde. Unfreiwillig. Aber deshalb muss diese Judgment Day-Geschichte umso mehr jetzt zeigen, was sie kann. Und dafür ist es genau richtig, dass Roxanne Perez vor allem sich jetzt nochmal beweisen konnte und jetzt gleich doppelt quasi ihren Tag-Team-Championship da verteidigen konnte.
Ja, das passt ja gerade auch zum Judgment Day, die ja ganz viele Titel jetzt mit sich rumtragen. Ja. Und Finn Balor ist auch richtig happy.
Ja. Ja, wieder. Schön.
Auch wenn er, auch wenn man ihm ansieht, dass er noch immer stark um Liv Morgan trauert.
Ja, allerdings. Ne?
Das nimmt ist ein Trauer. Mit, den Finn. Ja. Aber er kämpft sich durch für den Judgment Day.
Richtig.
Ja, auch wenn, wir hatten jetzt viel über Evolution gesprochen, aber auch Raw nach Evolution war ja auch sehr frauenlastig.
Ja.
Mit einer ganzen Reihe von Frauenmatches. Es gab nur ein einziges Männermatch. Über das sollten wir vielleicht aber auch nochmal sprechen, denn war auch ein großes Match und ist auch einiges passiert. Denn, was hatten wir? Ein 5-Mann-Gauntlet-Match. Und der Sieger darf Gunther herausfordern. Beim SummerSlam. Und übrigens auch Join hatte auch was sehr, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Raw live oder dann auf Join, weil Join hat hilfreich, der Titel ist hier Seth Rollins gegen CM Punk im Gauntlet-Match, was ja extrem hilfreich ist, ja, weil das ja die letzten beiden waren.
Von Breaker, oder? Von Breaker und CM Punk. Ja.
Was habe ich gesagt? Genau.
Seth Rollins.
Achso.
Aber es war ein freudscher Versprecher.
Genau. Von ja. Von Breaker erstmal gegen, hat drei Leute ausgeschaltet. Erstmal den guten Penta, relativ eindeutig. Dann, wer war der nächste?
LA Knight.
Dann LA Knight, genau. Da brauchte er so ein bisschen Hilfe oder hat zumindest ein bisschen Hilfe bekommen. Dann noch Jey Uso. Auch das eigentlich ohne Hilfe, ziemlich deutlich. Und dann am Ende kam CM Punk. Und dann wollte ihm auch der andere Bron auch wieder helfen. Wie heißt der andere Bron? Bronson Reed, genau.
Die Bron-Brons.
Die Bron-Brons. Aber dann Jey Uso, wenn er schon selber nicht Champion ist oder Champion, da wollte er sagen, hier, so geht das aber nicht. Und hat dann den Bronson Reed ausgeschaltet und CM Punk hat dann mit Mühe und Not geschafft, Bron Breakker, der schon drei Matches davor in den Knochen hatte, noch irgendwie zu besiegen. Und ja, wir haben das erstmal Gunther gegen CM Punk beim SummerSlam. Habe ich auch bei der letzten Episode besprochen. Das war von dem damals schon angekündigten Match eigentlich das, was auch so SummerSlam-tauglich war.
Ja.
Bist du jetzt nach dem Match überzeugt immer noch davon?
Ja. Also, ja. Ich glaube, man kann es nicht besser machen, wenn man möchte, dass A, eine Person als total dominant plötzlich herausgestellt wird und so richtig einen super großen Boost bekommt durch ein fantastisches Match, durch drei riesige Pins und durch einfach einen total starken Auftritt. Und wenn du aber B möchtest, dass jemand anderes aber das Titel das Match gewinnt. Und ich glaube, dann kann man es nicht besser machen. Bron Breakker war gigantisch gut in diesem Match und so war es auch angelegt und hat das jetzt, darüber haben wir gesprochen, auch in der letzten Folge, wie läuft denn das jetzt eigentlich, ersetzt jetzt Bron Breakker Seth Rollins oder kann er irgendwie diese Lücke füllen und wie entwickelt sich denn jetzt Bron Breakker in dieser Geschichte weiter, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht für ihn? Und ich glaube tatsächlich, es funktioniert. Also tatsächlich nach diesem Match denke ich, es funktioniert, dass Bron Breakker ein bisschen zumindest diese Lücke, die Seth Rollins jetzt offen gelassen hat, füllt. Hätte ich nicht gedacht vorher, aber nach diesem Match denke ich das jetzt schon. Und das hatte sich ja auch ein bisschen so aufgebaut über diese Raw-Folge hinweg, dass Bron Breakker jetzt eben, wie Paul Heyman sagt, das nächste große Ding ist. Und das hat er jetzt in diesem Match auf jeden Fall bewiesen. Und gleichzeitig finde ich es aber gut, dass nicht Bron Breakker gegen Gunther antritt beim SummerSlam, weil soweit ist er dann doch noch nicht, sondern CM Punk. Und das war jetzt genau die richtige Choreografie in diesem Match, dass Bron Breakker da als die große, relevante Figur rausgeht und gleichzeitig CM Punk aber das Titelmatch bekommt.
Ja. Und Bron Breakker wird wohl auch ein großes Match beim SummerSlam bestreiten, denn es war danach noch nicht vorbei. Denn die Bron Brons haben dann nach dem Match doch wieder ein bisschen die Oberhand gewonnen. Und dann gab es noch eine Rückkehr, weil Roman Reigns war wieder da. Ja, nachdem ihn Seth Rollins so fertig gemacht hatte, nach dem Raw bei WrestleMania, hat Roman sich gesagt, ich komme erst wieder zurück, ja, wenn Seth Rollins nicht mehr da ist. Und jetzt hat er sich verletzt und jetzt hat Roman gesagt, das ist wieder die Möglichkeit zurückzukommen.
Ja, Gerhard sieht mich jetzt strahlen. Roman Reigns ist wieder da, yes! Ja, da freue ich mich sehr drüber. Also ich bin ja großer Roman Reigns-Fan. Ich habe ein OTC-T-Shirt. Aber es gibt jetzt auch neuen Merch, habe ich festgestellt. Aber also muss ich gleich mal bestellen dann. Aber Roman Reigns ist wieder da, darüber freue ich mich sehr. Und es ist wunderbar, dass er jetzt vor SummerSlam kommt und ein großes SummerSlam-Match vielleicht bekommt. Und ich freue mich sehr darüber. Glaube, dass es in der Story ein Ticken realistischer gewesen wäre noch, wenn Seth Rollins noch da gewesen wäre und vielleicht selbst irgendwie in diesem Match eine relevante Figur gewesen wäre. So ist es jetzt ein bisschen random, aber mir egal. Ne? Hauptsache Roman Reigns ist wieder da, freue ich mich. Ne, endlich wieder ein bisschen Schönheit in der Männer-Division. Also wundervoll.
Ja, Ja, also wie es aussieht, wird es ja wohl ein Tag-Team-Match werden. Roman Reigns und Jey Uso gegen die Braun Browns. Und sicherlich nicht das, was original geplant war vor der Verletzung von Seth Rollins. Wobei, ja, also das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Bron Breakker jetzt auch nochmal entsprechend gut ausgesehen hat bei Raw.
Ja.
Denn, ja, also um halt auf dem Level von Roman Reigns irgendwie dann mitspielen zu können,
ja,
ist halt noch ein bisschen mehr nötig, als es bisher war.
Und, genau.
Also da haben sie sich nochmal ins Zeug gelegt.
Mhm.
Trotzdem glaube ich nicht, dass Roman Reigns hier dann in einem Tag-Match verlieren wird gegen die Braun Browns.
Ja, glaube ich jetzt auch eher nicht, aber so ein Tag-Team-Match bietet natürlich immer auch die Möglichkeit, dass Roman Reigns gar nicht daran beteiligt ist, dass er das Match verliert.
Du meinst der arme Jey Uso.
Der arme Jey Uso, der ist ja eh schon der Pechvogel.
Bei WrestleMania wurde er Champion und jetzt wird er hier von im Tag Team Match von Bron Breakker hier halbiert.
Ja, also würde ja passen zu dem Match, was wir bei Raw gesehen haben. Da ist es ja im Prinzip schon so ein bisschen angelegt, dass Bron Breakker Jey Uso eigentlich auch schlagen kann. Aber gut, man wird es sehen. An sich kann sich jetzt auch Roman Reigns nicht noch eine Niederlage erlauben.
Ja, also was heißt schlagen kann? Bron Breakker kann erstmal zwei Matches bestreiten und dann Jey Uso
richtig
ohne größere Probleme
zusammenfalten. Richtig.
Und danach ist er immer noch fit genug, um mit einem frischen CM Punk so auf einem Niveau zu sein.
Ja, genau. Deshalb kann das theoretisch auch andersrum ausgehen. Also kann auch sein, dass die Braun Browns das gewinnen und Roman Reigns daran dann gar nicht richtig beteiligt ist. Aber ich würde dir an sich zustimmen, dass Roman Reigns das jetzt eigentlich nicht wirklich verlieren sollte, könnte. Und das jetzt auch ein bisschen unwahrscheinlich wäre, dass er kommt jetzt wieder und dann verliert er das jetzt erstmal. Komisch. Also, aber ich freue mich einfach sehr, dass Roman Reigns jetzt wieder da ist. Ich finde das jetzt auch ein ganz gutes Match. Und du hast völlig recht, Bron Breakker, also noch vor ein paar Wochen wäre das Match Roman Reigns und Jey Uso gegen Bron Breakker und Bronson Reed wäre so richtig krass imbalanced gewesen. Und jeder hätte sich gedacht, so, was? Die werden, also, das Match dauert keine zwei Minuten, dann stehen da Roman Reigns und Jey Uso und feiern ihren Sieg. Aber jetzt nach diesem Match von Bron Breakker hat der das halt tatsächlich auch jetzt geschafft, dass man jetzt sich denkt, okay, gut, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen ausgeglichen zumindest. Und das ist für Bron Breakker und Bronson Reed ist das, glaube ich, eine Riesenchance. Der arme Jey Uso ist schon wieder ein bisschen nur der Füller. They did him dirty, wie wir gesagt haben, weiterhin. Aber was von Reigns jetzt dabei ist, wunderbar.
Ja, SummerSlam, noch ungefähr 2 Wochen ist es dahin. Wir werden uns auch nochmal auf jeden Fall eine Woche vor dem SummerSlam melden. Nochmal darüber sprechen, wie es so aussieht. Eine ganze Reihe von Matches haben wir ja schon, aber vermutlich wird auch in der nächsten Woche noch ein paar Matches dazukommen, die noch nicht offiziell sind. Matches wie Dominic Mysterio gegen AJ Styles, die ja schon so ein bisschen in der Mache sind.
Ja, gefällt mir nicht, aber ja.
Aber ja, irgendwer muss ja den Opening-Spot kriegen, den du Rhea
Ja, aber Ripley. Nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Dominic Mysterio gegen AJ Styles sein wird. Das soll ruhig Gunther machen, ja. Gunther und CM Punk können ruhig den Opening-Slot da bekommen. Wenn dann irgendein Rhea gegen Io, gegen Naomi dann da, meinetwegen in Nacht 1 das Main Event. Und in Nacht 2 das Main Event ist dann John Cena gegen Cody Rhodes. Und Dominic Mysterio und AJ Styles, die können dann das irgendwo anders, also irgendwo mit Card machen. Ist dann nicht so groß. Und dann können ja wiederum Becky und Lyra können ja den zweiten Abend dann eröffnen, wenn dann Gunther und CM Punk den ersten Abend eröffnet haben.
So, du kannst aber jetzt nicht Gunther das nach WrestleMania das zweite Mal ein Titelmatch eröffnen lassen. Also irgendwann reicht es ja auch mit dem Disrespect.
Ja, der ist ja, also ich glaube, der ist quasi unendlich, aber nee, also gut, dann kriegt er den zweiten Abend. Ich habe auch Tiffy gegen Jade Cargill, das habe ich auch vergessen. Die können auch das eröffnen. Das wäre auch ein gutes Match für am Anfang, den Opening.
Also ich bleibe bei Dom und AJ Styles.
Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ja. Wir werden mehr herausfinden in den nächsten Wochen und dann reden wir drüber. Und bis dahin, ja, schaut euch ein bisschen Wrestling an, habt Spaß und bis bald.
Genau, ciao.